Ja, ich sehe mich eben, also mit Blick auf Love to Lead ist es so, dass einmal die Liebe das sich darin wiederfindet, aber das Thema Führung, und das ist das, worin ich mich auch sehe als jemand, der sich damit befasst, wie es gelingen kann, sich selbst und andere zu führen. Und daher betrachte ich mich weniger als Unternehmer und schon gar nicht als Geschäftsmann, weil ich mag keine Geschäfte machen und ich mag auch kein Unternehmer sein, weil da eben viel zu viel Materielles mit sich schwingt und ich bin ein lausiger Geschäftsmann. Aber ich liebe einfach Menschen. Und das ist, glaube ich, die Antwort auf die Frage, dass ich weder Unternehmer noch Geschäftsmann bin, sondern jemand bin, der Menschen liebt und eine ganz tiefe Sehnsucht in sich trägt, Menschen dabei zu helfen oder dabei zu unterstützen, sie auf ihrem Weg zu begleiten, gute Antworten auf die Fragen des beruflichen oder privaten Lebens.
Ja, hallo, hier ist dein Podcast Love to Lead für New Work und New Leadership von Vitash und Partner. Wir haben uns schon seit vielen Jahren das Motto Inspiring Leaders and Organizations auf die Fahne geschrieben und begleiten gerne Führungskräfte und Organisationen bei der Transformation. Ich bin Barbara Vitash und freue mich, dass du uns auch heute wieder deine Zeit und dein Ohr schenkst. Ja, hallo, und mein heutiger Gast ist Bodo Jansen. Bodo, schön, dass du dir Zeit genommen hast und heute in meinem Online-Studio bist und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit ganz besonderen Erfahrungen von dir auch bereichern möchtest.
Moin, liebe Barbara, ich freue mich, Teil deiner Podcasts zu sein.
Genau, du bist ja aus dem ganz hohen Norden, deswegen auch Nachmittag sagen wir Moin und sind halt ganz international unterwegs. Ja. Bodo ist Geschäftsführer der Upsalbohm Hotels und steht wie kaum ein anderer für werteorientierte und menschenzentrierte Unternehmenskultur. Seine eigene persönliche Krise wurde zum Ausgangspunkt für eine tiefgreifende Transformation bei sich selbst und im Unternehmen. Und heute gilt er als einer der prägenden Stimmen für modernes Leadership im deutschsprachigen Raum. Bodo, wir können dich erleben, sowohl auf der Bühne, wie aber auch durch deine Bücher. Du bist Autor und ja, schön, dass du heute da bist. Sag mal, ich habe mit Sicherheit was ganz Wichtiges noch vergessen, weil dein Leben und deine Erfahrung ist ein ganz, ganz bunter Blumenstrauß. Magst du uns noch das eine oder andere ergänzen, damit die Zuhörerinnen dich noch besser kennenlernen können?
Ja, was gibt es zu mir zu ergänzen? Einmal glaube ich, dass ich gegenüber den Mitarbeitern irgendwann mal aus ganzem Herzen gesagt habe, dass ich gar keine Legitimation habe, sie zu führen, so wie ich sie führe, weil ich weder eine Ausbildung abgeschlossen habe, noch ein Studium und formal eigentlich gar nicht diese Aufgabe hätte übernehmen dürfen. Das habe ich dann doch. Und zwar, weil mein Vater verunglückt ist mit dem Flugzeug und ich daraufhin in die Unternehmensführung eingestiegen bin. Und was mir dabei geholfen hat, waren in der Regel die Krisen. Die Krisen, die mir dabei geholfen haben, eben mich entwickeln zu dürfen, die Krise, die Schwierigkeit, das Problem, die Herausforderung als Möglichkeit zu wachsen. Und so waren meine ganzen Meilensteine oder die wichtigen Meilensteine meines Lebens der Vergangenheit immer Krisen. Also die Entwicklung wurde immer ermöglicht durch eine Krise. Es war immer eine Krise der Ausgangspunkt für den nächsten Wachstumsschritt. Und von daher bin ich sehr besonders dankbar für die Krisen des Lebens.
Ja, man sagt ja auch oft Krise als Chance und du lebst das sozusagen gezwungenermaßen, machst dann aber immer das Beste daraus und gehst den nächsten Schritt auf deinem Weg, in deinem Leben. Bodo, sag uns auch mal drei Meilensteine, die dich heute hierher geführt haben. Du hast gerade schon ein paar genannt, aber da, wo du heute bist, mit all deinen Erfahrungen im beruflichen, wie aber auch im privaten Kontext. Was sind so drei, ich weiß, das ist schwer, aber was sind so drei Meilensteine, die dich heute hierher geführt haben?
Ja, da mag ich direkt anknüpfen an das, was ich gerade gesagt habe. Was ich gelernt habe, ist, die Kunst der Menschwerdung besteht darin, aus Wunden Perlen zu machen. Und das hat Hildegard von Bingen gesagt. Und je größer die Wunde, desto größer die Perle. Also fange ich an mit meiner Entführung. Das war eine starke Wunde, das war ein starker Meilenstein, der, ja, glaube ich, die ganze sich anschließende Entwicklung überhaupt erst möglich gemacht hat und ich mich in meiner Entwicklung daraus genährt habe. Dann natürlich auch der Tod meines Vaters durch den Flugzeugabsturz, was mich wieder vor eine ganz schwierige Situation gestellt hat, emotional wie eben auch rational. Und ich darüber dann wieder mich sehr stark weiterentwickeln durfte. Und dann auch die Befragung der Mitarbeiter im Jahr 2010, die auch sehr niederschmetternd war, die mir den Boden unter den Füßen weggezogen hat und mich dazu aufgefordert hat, gute Antworten auf die Frage zu finden, Bodo, was jetzt?
Ja, du, danke für diese Insights. Wir haben uns ja im Vorfeld darüber ausgetauscht, wie könnte denn in diesem Podcast Love to Lead, New Work und New Leadership, wie könnte denn der Titel unseres Gespräches oder unseres Interviews heute sein? Und es wird ja ganz häufig bei dir auch erwartet, dass eigentlich jetzt so ein Wohlfühlprogramm kommt. Du hast ganz viel gemacht, um Menschen zu verstehen. Und das kann ganz schnell auch dazu führen, dass man sich missversteht. Und wir haben uns heute darauf geeinigt, dass wir sagen, Führung ist kein Wohlfühlprogramm. Denn was wirklich zählt, wenn es darauf ankommt. Ja, da wollen wir jetzt so ganz, ganz konkret den Fokus und den Blickwinkel drauf legen. Und was sind denn gerade, wenn du mal schaust, was geht dich denn gerade in dieser Zeit, wo wir heute sind, als Führungskraft ganz besonders an? Wo siehst du denn ganz besonders heute dieses Thema? Es ist kein Wohlfühlprogramm.
Ja, das Kernthema, das ich sehe, ist oder manifestiert sich in einem Satz, der mal die Absicht oder den Sinn und Zweck unseres Unternehmens etwas näher erläutert. Und dieser Satz besteht darin, also Menschen stärken ist ja das, was uns ausmacht, wofür wir jeden Tag aufstehen. Und ein Satz, der das erläutert, ist, die Menschen aus der Opferrolle heraus wieder zurück in die Eigenverantwortung zu führen. Das heißt, dass die Menschen abends aufrechter nach Hause gehen, als sie morgens gekommen sind. Nicht, weil ich sie aufrichte, sondern weil sie sich an den Herausforderungen des beruflichen, des familiären, des persönlichen Lebens einfach ausrichten können. Und da kommen wir genau zu diesem Punkt, dass es darum geht, die Menschen darin zu befähigen, sich den Herausforderungen zu stellen, anstatt vor ihnen zu flüchten. Denn wir wünschen uns ein Leben ohne Schwierigkeiten und Probleme und versuchen, diesen vielleicht auch aus dem Weg zu gehen. Aber das ist natürlich eine Illusion. Es gibt keinen Weg, kein Leben ohne Schwierigkeiten und auch kein Beruf ohne Schwierigkeiten und Probleme. Und wenn ich mir dessen bewusst bin, dass es kein Leben und keine Arbeit ohne Probleme und Schwierigkeiten gibt, dann macht es wenig Sinn, davor zu flüchten, sondern ich darf lernen, daran zu wachsen. Und dann, wenn wir das tun, wenn wir die Fähigkeit entwickeln, Probleme selbst zu lösen, Schwierigkeiten selbst zu lösen, dann geschieht etwas, das eben diesem Weg entspricht, aus der Opferrolle zurück in die Eigenverantwortung führen. Und es gibt so eine kleine Geschichte, die habe ich erlebt, Anfang des Jahres im Krankenhaus. Da saß ich im Krankenhaus und ich sah an einem Fahrstuhl einen Heizungsmonteur mit einer großen Heizung auf einem Hubwagen. Und er stand dort vor diesem Fahrstuhl, die Fahrstuhltür ging auf. Ein Mensch kam heraus mit offensichtlich geistiger Behinderung. Er schob einen Rollwagen mit Medikamenten an diesem Heizungsmonteur vorbei. Der Heizungsmonteur setzte sich in Bewegung. In dem Moment ging die Heizung die Fahrstuhltür zu und die Heizung knallte auf den Boden. Im Bruchteil einer Sekunde drehte sich dieser Heizungsmonteur zu dem anderen Menschen um und sagte, wieso bist du nicht schneller aus dem Fahrstuhl herausgetreten, wegen dir ist meine Heizung runtergefallen. Und das fand ich so bemerkenswert. Das war so ein Beispiel dafür, dass Menschen nicht selbst in die Verantwortung gehen, sondern immer auf der Suche nach Schuldigen sind und also selbst sich nicht in der Verantwortung sehen. Und wir erleben ja gerade auch politisch eine sehr starke Entwicklung. Und ich glaube, dass es eine wichtige Aufgabe sein wird, die Menschen wieder aus dieser Opferrolle die Eigenverantwortung zu führen, weil die Fähigkeit zur Eigenverantwortung, die Voraussetzung dafür ist, so etwas wie eine Demokratie zum Beispiel mit Leben zu füllen. Und das wird die große Aufgabe sein, die Menschen aus dieser Opferrolle herauszuführen.
Ja, ich glaube, manche sehen das ja gar nicht, dass sie da drin sind, weil ich erlebe es häufig, dass mir dann gesagt, also ich war es nicht. Also damit ist das Thema Opfer weg, aber sie sind auch nicht in der Eigenverantwortung, selbst wenn sie es wären, wie du es gerade von dem Heizungsmonteur erzählst, ne, der dann mit einem mal den anderen dafür blamed und eigentlich, eigentlich beschuldigt, dass ihr das verursacht habt. Ne? Ja, das ist, ich glaube, da sind wir auf einem ganz großen, ja, auf einer ganz großen Herausforderung, Menschen zu empowern, also auf der einen Seite ihnen die Macht wieder zuzusprechen. Du kannst es. Du hast auch ein wunderschönes Beispiel auch von deinen Töchtern in einem Vortrag gebracht. Also ich glaube, dieses Thema sehr früh anzufangen, Menschen zu ermächtigen mit dem, was sie können und vor allen Dingen das, was du gerade sagst, auch aus der Opferrolle rauszuführen. Wenn du jetzt überlegst, bist du denn jetzt eher Unternehmer, Hotelier, Lehrender? Oder Lernender?
Also in jedem Fall Lernender. Jeden Tag verstehe ich als Möglichkeit, wieder etwas Neues zu erfahren, vor allen Dingen etwas Neues zu erkennen. Und darin besteht für mich ja auch dieser Prozess. Ne? Also meine neue Rolle im Unternehmen, ich habe ja die operative Geschäftsführung abgegeben, hat sehr viel mit dem Titel deines Podcasts zu tun, Love to Lead. Vor allen Dingen das Love, wenn ich jetzt mein neues Desiderata sehe, also das ist mein Rollenverständnis, das ich jetzt habe, dann ist mein Motiv Liebe, das Ziel ist Weisheit und der Weg ist Demut. Und was meine ich damit? Das Motiv ist Liebe. Liebe einfach als Handlung, die dazu führt, dass andere Menschen sich entwickeln und wachsen. So kann ich das ja auch in einer Familie betrachten. Das sind die Eltern, die lieben ihre Kinder in der auf eine Art und Weise, nämlich dass diese Kinder irgendwann selbst dazu in der Lage sind, eigenständig durchs Leben zu gehen. Und dieses, das ist das Motiv, diese Liebe, diese tiefe Sehnsucht, dass Menschen eben dort wachsen. Weisheit ist das Ziel. Was bedeutet das für mich? Weisheit hat etwas für mich mit Bewusstsein zu tun, das, ja, das Unentdeckte sichtbar zu machen, Licht ins Dunkel zu bringen, Erkenntnis zu gewinnen. Und das ist ja auch, was ich zum Beispiel im letzten Buch beschrieben habe. Die Produktivität von Führung kann auch darin gemessen werden, dass Dinge bewusst werden. Also Bewusstheit als Produktivität. Und Demut ist der Weg. Das heißt, dass ich eben mich innerlich freimache von Ressentiments und dem ganzen Wissen und die ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe und mich darauf einlasse, jeden Tag etwas Neues hinzuzufügen. Ja, ich sehe mich eben. Also mit Blick auf Love to Lead ist es so, dass einmal die Liebe das sich darin wiederfindet, aber das Thema Führung, und das ist das, worin ich mich auch sehe als jemand, der sich damit befasst, wie es gelingen kann, sich selbst und andere zu führen. Und daher betrachte ich mich weniger als Unternehmer und schon gar nicht als Geschäftsmann, weil ich mag keine Geschäfte machen und ich mag auch kein Unternehmer sein, weil da eben viel zu viel Materielles mit sich schwingt und ich bin ein lausiger Geschäftsmann, aber ich liebe einfach Menschen. Und das ist, glaube ich, die Antwort auf die Frage, dass ich weder Unternehmer noch Geschäftsmann bin, sondern jemand bin, der Menschen liebt und eine ganz tiefe Sehnsucht in sich trägt, Menschen dabei zu helfen oder dabei zu unterstützen, sie auf ihrem Weg zu begleiten, gute Antworten auf die Fragen des beruflichen oder privaten Lebens.
Ja, und spannend ist ja, du bist diesen Weg gegangen, du hast begonnen in einer Transformation, die du selber gewählt hast und dann ist aber das Geschäftliche genauso mitgegangen. Das heißt, es ist ja kein Gegensatz oder nichts, was gegeneinander arbeitet, sondern ihr habt ja wirklich gezeigt, dass dieses Interesse für die Menschen, dieses Wahrnehmen, dieses Gesehenwerden, dieses Unterstützen, das hast du auch in dem Film gezeigt, wirklich auch an die Lehrlinge zu glauben und die dahin zu führen, über sich selbst hinauszuwachsen und dass das sich dann aber komischerweise wie von Zauberhand auch in Zahlen widerschreibt. Ne? Und wenn du aber jetzt schaust, wo wir heute sind mit all dem Druck und mit diesen veränderten Führungsansprüchen, wo ist es denn für dich schwierig, deinen eigenen Ansprüchen, das, was du gerade gesagt hast, treu zu bleiben? Weil ich weiß nicht genau, wie viele Führungskräfte ihr heute in den verschiedenen Unternehmen und Hotels beschäftigt, aber du kommst ja immer wieder auch mit anderen Menschen zusammen, die so eine ganz andere Wertehaltung mitbringen. Wie machst du das, dir da treu zu bleiben?
Ja, das ist eine relativ einfache Klärung der Verantwortung. Ich bin nicht verantwortlich für die Einstellung anderer Menschen. Punkt. Ich bin verantwortlich dafür, wie ich mich diesen Menschen gegenüber verhalte, ob ich beschreibe oder bewerte, ob ich behaupte oder ob ich frage. Ja, und auf welche Art und Weise ich diesen Menschen meinen Respekt zum Ausdruck bringen kann, weil es geht ja gar nicht darum, das zu verurteilen, eine andere Sichtweise zu verurteilen, sondern es geht vielmehr darum, herauszufinden, was bewegt die alternative Haltung dieses Menschen, der mir gegenüber steht, in mir. Und wenn es mich triggert, dann ist das nicht sein Problem, sondern meine Aufgabe, für mich herauszufinden, warum mich das gerade triggert. Also das ist eine ganz große Wachstumschance. Du hattest vorhin von diesem Summit besprochen, Entrepreneurship Summit. Anschluss daran hatte ich ein Interview und da fragte mich jemand, ja Bodo, geht es denn eher darum, sich mit Menschen zu umgeben, die gleichgesinnt sind oder die entgegengesinnt sind? Ich so, es braucht beides. Wenn wir nur mit gleichgesinnten Menschen zusammen sind, dann bewegen wir uns in so einer Bubble und bekommen eine Zustimmung und verlieren vielleicht auch den Blick zur Realität, die Beziehung zur Realität, weil wir nur noch in unserer eigenen Welt unterwegs sind. Das erlebt man ja in den Social Media. Ich like dann nur noch die, die mich interessieren und die gleichgesinnt sind. Und irgendwann leidet man dann unter gewissen Formen von Realitätsverlust. Ja, also es geht ja sehr darum, auch gerade das Gegensätzliche in sein Leben mit einzubeziehen, weil es zur Realität gehört. Und aber das eben auch als Möglichkeit zu verstehen, innerlich zu wachsen. Und von daher sind die herausfordernder eine Persönlichkeit, ich eine Persönlichkeit empfinde, die mir begegnet, desto wertvoller ist das.
Ja, und da ist mein eigenes Wachstums, meine Wachstumsmöglichkeit ja auch geborgen oder verborgen. Und die kann ich halt viel mit mehr Aufwand, aber deswegen mag ich es wahrscheinlich hinterher mehr, auch nach vorne bringen. Du hast in einem deiner Bücher über Servant Leadership gesprochen. Wie verstehst du denn Führung durch Dienen? Also manchmal hört man ja gerade in der Hotellerie oder gerade wenn ganz viele Lehrberufe sind, dass man sagt, naja, Dienen kommt vor dem Verdienen, aber du hast das ja ganz anders verstanden. Wie wirst du denn sagen, führen durch Dienen? Wo stößt denn auch für dich dieses Prinzip heute an seine Grenzen?
Ich glaube, dass ich das stößt dort an die Grenzen, wo das Dienen als Mittel zum Zweck dafür betrachtet wird, dass ich irgendwelche Ego-Themen bei mir bearbeite. Ne? Also wenn ich jetzt mich in den Dienst einer Sache stelle, mit der Nebenabsicht dafür eine positive Rückmeldung zu bekommen, ein Dankeschön oder so etwas, dann geht es ja gar nicht um den Dienst an sich, sondern dann erledige ich den Dienst als Mittel zum Zweck dafür, dass ich etwas bekomme, was ich brauche. Das ist das Dienen kommt vor dem Verdienen. Aber das ist eben eine Nebenabsicht. Da fische ich aus einer trüben Quelle, würde ich sagen. Es geht ja um dieses bedingungslose Dienen. Dann mache ich mich unabhängig eben von der Reaktion. Es gibt einen alten Papst, der hat in den 60er Jahren gelebt. Der hat die 10 Gebote der Gelassenheit geschrieben. Und darum geht es mir ja, auch mit Blick auf die heutige Zeit, so eine oberflächlich betrachtet gewisse Resilienz zu entwickeln, also diesen inneren Frieden jenseits äußerer Faktoren. Und wenn ich dann mir wünsche von meinem Dienst, dass ich dafür etwas bekomme, habe ich ja schon verloren. Denn wer nur gibt, weil er braucht, ja, der wird immer wieder ein Problem haben. Also es geht wirklich darum, aus so einer tiefen inneren Haltung heraus, sich in den Dienst des Menschen zu stellen, für mich zumindest. Und wenn ich das tue, dann muss ich erstmal die Frage für mich klären, was braucht denn dieser Mensch? Ja, um sich auf die Art und Weise zu entwickeln, wie es ihm gerecht wird, wie es für ihn gut ist. Und somit sieht die Dienstleistung sehr unterschiedlich aus. Ich habe ja auch bei der Führung differenziere ich ja einmal nicht in richtig oder falsch, gut oder schlecht. Das erste ist, Führung bezieht sich auf den Menschen und nicht auf die Sache. Ich führe Menschen und ich manage Dinge. Und ob meine Führung passend ist oder nicht, hängt von der Absicht ab, mit der ich führe, hängt von dem Kontext ab, in dem ich führe. Und jetzt kommt's, hängt von den Menschen ab, die ich führe. Und da komme ich zum Begriff der Gerechtigkeit und wir verstehen Gerechtigkeit häufig als Gleichbehandlung. Aber wenn ich zwei unterschiedliche Menschen gleich behandle, behandle ich mindestens einen falsch. Das heißt also, es geht darum, dem Einzelnen der Würde des Menschen gerecht zu werden, der Persönlichkeit eines Menschen gerecht zu werden. Und somit sieht der Dienst an dem Menschen auch immer unterschiedlich aus. Der eine braucht, und diese Situation, diese Geschichte hatte ich auch an anderer Stelle schon mal erzählt, wo ich versucht habe, einen Direktor mit militärischem Hintergrund mit Stuhlkreis zu führen. Ja, da war mein Dienst war nicht gefragt. Also diese Dienstleistung, die ich gebracht habe, wurde nicht nachgefragt, weil da konnte er nichts mit anfangen. Das wäre wahrscheinlich so, als wenn man mir Walnüsse anbieten würde, weil ich hasse Walnüsse. Ja, und also esse ich die auch nicht. Und da kann mir jemand die Dinger anbieten, ich esse sie nicht. Es geht ja immer darum, den Menschen das zu geben, was ihnen auch ein Stück weit schmeckt und hilft, um in ihre Kraft zu kommen. Und das meine ich damit. Also dieses sich an den Dienst stellen ist vielleicht die Herausforderung. Damit liegt vielleicht darin, dass ich erstmal herausfinden muss, was braucht denn dieser Mensch? Und ich nicht pauschal einfach einen Dienst erweisen kann.
Genau, das ist sozusagen jetzt von One-on-One. Das heißt, du redest von dem Stuhlkreis, in dem halt andere Hoteldirektoren gesessen haben oder sind. Ich weiß mal nicht genau, wie es heißt. Und jetzt einer dabei ist oder vielleicht auch zwei, die eigentlich damit gar nichts anfangen können. Also ähnlich wie die Walnüsse. Also die sitzen da im Stuhlkreis und denken sich, wo soll ich jetzt mitschreiben? Wieso bin ich jetzt mit einem Mal so, ja, so offen? Und das war die Frage, das ist ja auch eine Unternehmenskultur oder eine Gesprächskultur oder eine Diskussionskultur. Das ist so ein bisschen diese Roundtable, ohne den Tisch zu haben, wo wir in einer Runde sitzen. Das heißt, wie gehst du denn dann mit Menschen um oder gerade mit, in dem Fall, mit Führungskräften um, die auch dein Hebel in der Organisation sind, wenn die nicht mitziehen wollen? Das heißt, wenn die diese Kultur nicht leben können.
Ja, also erstmal ist Demut der Weg und das bedeutet, dass mein Standpunkt nicht der einzig wahre Standpunkt ist, sondern dass es eben sehr viele Sichtweisen und ja Umgangsweisen zu verschiedenen Themen gibt und das ist wichtig, das zu respektieren. Ne, also das, was uns miteinander verbindet, ist das, was wir sind. Wir sind Menschen, das ist das Sein und das, was uns häufig voneinander trennt, ist das, was wir haben. Ja, was wir nach der Geburt bekommen haben, das kann eine Tradition sein, das kann eine Religion sein, das kann eine Erziehung sein, das kann eine Sichtweise sein, das kann unsere Meinung sein. Und das gilt es zu respektieren, weil eine Meinung zum Beispiel ist nie richtig oder falsch, weil sie ist nur Ausdruck eines Lebensweges. Und erstmal geht es darum, das zu würdigen. Das ist der Lebensweg eines Menschen und so ist deine Sichtweise daraus entstanden. Und das steht mir auch gar nicht zu, das verändern zu wollen. Ich kann ja nur gucken, passt es oder passt es nicht in unsere Kultur. Und für mich passt es so lange, solange das Verhalten eines einzelnen Menschen nicht die Gemeinschaft frustriert. Das ist die rote Linie. Ansonsten liebe ich ja Vielfältigkeit und wir vereinen uns in unserer Vielfältigkeit eben über das, wofür wir uns einsetzen. Und das ist das verbindende Element, also der Sinn, der Purpose, wenn du so willst, ist das verbindende Element. Und dann liebe ich die Vielfalt, die Unterschiedlichkeit, die anderen Sichtweisen. Das ist ein großartiges Geschenk. Aber nur solange eben jemand durch sein Verhalten nicht die Gemeinschaft frustriert. Und das ist eine rote Linie, es funktioniert nicht.
Was ist denn mit dem Hoteldirektor passiert? Habt ihr ihm dann sozusagen ein Tischchen gegeben, damit er besser mit dem Stuhlkreis umgehen konnte? Oder waren auch andere Faktoren, wo du gesagt hast, genau da habe ich gesehen, das war die rote Linie? Und dann müssen wir das dann doch aushandeln. Wie wollen wir dann miteinander tun?
Ja, in dem Fall war ich noch deutlich unterentwickelt, was meine Bewusstsein angeht. Und entweder war ich zu doof oder zu arrogant, um genau das zu erkennen und mich darauf einzustellen. Ich war in dem Fall eben noch der festen Überzeugung, ich komme dem Heiligen Schein aus dem Kloster und es geht nur so, wie ich es glaube, dass es geht. Und habe sehr stoisch an meinem Führungsstil festgehalten, mit der Folge, dass dieses Hotel geschlossen werden musste. Weil es wirtschaftlich einfach kaputt gegangen ist. Und deshalb bin ich auch überhaupt kein Freund, darüber zu sprechen, dass es irgendwas wie einen Führungsstil gibt. Ja, das ist Unsinn. Also das ist in meinen Augen völliger Unsinn, weil das setzt voraus, dass ich unterschiedliche Menschen gleich behandle und sie sich daran zu orientieren haben, wie ich sie führe. Und das ist das Gegenteil von dem, wie wir arbeiten. Also es gibt nicht bei mir den Führungsstil. Ich stelle mich ein mit meinem Stil auf mein Gegenüber. Das, was vielleicht dahinter steht, ist eine Haltung, dass der Mensch für mich nicht Mittel zum Zweck dafür ist, dass ich jetzt höhere Gewinne schreibe, sondern dass ich mich als Mittel zum Zweck dafür betrachte, dass Menschen wachsen können. Ja, das ist vielleicht der entscheidende Unterschied.
Mhm. Na, ich habe ja auch sehr lange und viel in der Hotellerie gearbeitet. Also ich habe Handbücher, Qualitätsstandards mit unterschiedlichen Academies aufgesetzt. Und wir haben dann in einem Hotel, am internationalen Hotel, stand es wirklich so, eines der Werte war Freude an der Arbeit. Freude an der Arbeit. Und wir haben das auch wirklich dann auf allen Ebenen durchdekliniert bis zu den Housekeeping-Mitarbeitenden. Und haben dann gesagt, natürlich, wenn ich Freude an der Arbeit habe, dann merke ich das auch in der Gästezufriedenheit. Das heißt, es überträgt sich, ja. Und ganz traurigerweise hat dieses Hotel oder diese Hotelgruppe dann gewechselt zu dem Wert Effizienz und Effektivität. Und damit war die Freude an der Arbeit ersetzt durch einen anderen Wert, der eher in Richtung monetären Ergebnissen ging. Das hat man dann auch wiederum gemerkt. Das heißt, also es geht so von der inneren Haltung, von denen, die führen, von denen, die Eigentümer sind, über die Mitarbeitenden. Mit einem Mal spürst du das genau da, wo du halt was ganz anderes erreichen möchtest, ne? Und ihr seid ja auch bekannt für eure Unternehmenskultur. Und das, ja, ich denke, auch viele gerne zu euch kommen. Hat euch das geholfen, gut durch diesen Fachkräftemangel oder durch diese Krise der richtigen, passenden Mitarbeiter, würde ich jetzt sagen, es gibt nicht die passenden Mitarbeiter, sondern ich stelle mich darauf ein. Aber hat euch das geholfen, eine sehr wertschätzende Unternehmenskultur zu haben?
Also ich kenne den Begriff des Fachkräftemangels aus der Zeitung tatsächlich. Und ich höre davon auch immer wieder. Ich glaube aber, dass das nicht unbedingt etwas ist, was jetzt, worunter die Hotellerie so ganz, ganz besonders stark leidet, weil die Alternativen in der Hotellerie deutlich größer sind als jetzt in irgendeinem technischen Beruf, wo wirklich Ingenieure gefragt sind, die tatsächlich ein ausgeprägtes Fachwissen mit sich bringen müssen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es die Liebe zu Menschen, zur Gastfreundschaft schon mal eine ganz gute Voraussetzung dafür ist, um einen tollen Job zu machen. Und wir haben ja 60% Quereinsteiger bei uns. Und wir machen mit denen die allerbesten Erfahrungen und uns geht dieser menschliche Geist auch weit vor der fachlichen Qualifikation. Und von daher haben wir das so nicht so sehr erlebt, ne? Also wir sind gut besetzt, wir haben wirklich ausreichende Bewerber in den meisten Bereichen, natürlich nicht an jedem Standort. Wir erkennen schon erkennen, auch in den Hotelstandorten, wo wird unsere Kultur sehr stark mit Leben erfüllt. Die haben weniger Herausforderungen mit der Generierung oder Gewinnung von Mitarbeitern. Und dann gibt es Hotels, die haben immer Herausforderungen damit, aber das ist dann nur ein Symptom dafür, dass die Kultur, die uns so wichtig geworden ist, dann nicht in der Form gelebt wird, wie sie gelebt werden könnte. Also es gibt da schon einen direkten Zusammenhang, das erkennen wir bei uns sehr, 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 sehr stark.
Genau. Ja, lass uns nochmal schauen auf deine eigene Transformation. Die hast du ja selber angestoßen. Und du hast gerade schon gesagt, dann kamst du vielleicht mit dem großen Heiligenschein, gerade aus dem Kloster. Wenn du jetzt zurückblickst, also auf die unterschiedlichen Stufen, was würdest du heute nicht mehr so erzählen oder was würdest du anders erzählen als früher? Wo warst du vielleicht zu idealistisch oder zu klar in deiner eigenen Story? Was würdest du heute, was hast du für dich gelernt, was du heute anders siehst?
Also das hat sich ja aus unserem gerade jüngsten Prozess heraus ergeben. Ich habe das vorhin gesagt, ich fühle mich weder als Unternehmer noch als Geschäftsmann und schon gar nicht als Hotelier. Ich liebe einfach den Menschen so sehr, dass es für mich wenig anderes gibt, als sich für die Entwicklung des Menschen einzusetzen. Und in diesem starken Fokus verliert das eine oder andere die auch erforderliche Professionalität. Und das durfte ich eben erleben, dass mit meinem kompromisslosen Fokus auf die Entwicklung des Menschen das Hotelspezifische, das Managementspezifische, das Geschäftsspezifische nicht die Aufmerksamkeit erfahren hat, wie sich das vielleicht manch ein anderer wünschte und ich auch gar nicht die Intention anderer Menschen bei uns im Unternehmen vielleicht aus einer Liebe zur Hotellerie heraus auch ihre Arbeit zu machen, das ausreichend gewertschätzt und gewürdigt habe. Ja, das ist immer wieder deutlich geworden. Und wir haben im Jahr 2023 unser Leitbild überarbeitet und da ist das sehr deutlich geworden, dass die Menschen wieder sich mehr Fokus auf das Thema Tourismus wünschen, dass sie sich ein bisschen mehr, also einige, ne, dass sich einige Menschen mehr Professionalität, Klarheit, Ordnung und Organisation wünschen. Sie haben mir ganz klar gesagt, Bodo, du bist eine Zumutung für die Menschen. Du mutest den Menschen etwas zu, nur manchmal mutest du den Menschen auch ein bisschen viel zu. Mhm. Ja, und ja, wir sind alle unterschiedlich. Und dann ging es ja für uns um die Frage, wie können wir dem denn Rechnung tragen, dass es eben neben der Menschlichkeit bei uns im Unternehmen noch eine andere Sehnsucht gibt, nämlich eine, die gar nicht mir so wichtig ist und mir entspricht, wo ich meinen Standpunkt noch nicht verlassen konnte und wollte. Mhm. Und dann ging es für uns in den letzten 2 Jahren genau um die Antwort auf diese Frage. Wir haben uns überlegt, ob wir einen strategischen Partner mit ins Boot holen, der diese Professionalität mitbringt oder ob es Alternativen gibt. Und unterm Strich haben wir uns jetzt dazu durchgearbeitet, dass 2 junge Frauen, die in der Hotellerie groß geworden sind und seit fast 10 Jahren bei uns im Unternehmen sind, per Ende letzten Jahres die Geschäftsführung übernommen haben und mit ihrem Geist und ihrem Fachwissen und ihrer Erfahrung im Umgang unserer Kultur dem Rechnung tragen werden, dem ich nicht Rechnung getragen habe. Ja, und sie also jetzt den Tourismus wieder groß machen in unserer Gruppe. Es gibt den Bereich Obstadsboom Tourismus. Das ist ihr Spielfeld. Da geht es darum, das Thema Tourismus wieder stärker zu bespielen. Und es gibt einen weiteren Bereich, der heißt Obstadsboom Next Generation. Da bin ich dann derjenige, der das weiter nach vorne bringt. Und so können wir, glaube ich, den unterschiedlichen Sehnsüchten in unserem Unternehmen gerecht werden.
Und du hast vorhin gesagt, du schreibst gerade an einem neuen Buch oder es gibt gerade ein neues Buchprojekt.
Ja, es gibt tatsächlich eins, was zum Herbst veröffentlicht wird. Da geht es um das Thema Selbstführung. Der Titel wird sein Zuhause in dir, von der Kunst wieder bei sich anzukommen. Und zwar jenseits dieser turbulenten Zeit, in der wir uns bewegen. Aber die nächsten Buchprojekte stehen auch schon auf dem Programm. Da wird es dann um das Thema Unternehmensnachfolge gehen, weil ich ja nun ja das große Glück hatte, nicht nur ein Unternehmen kurz, ja wirklich schnell übernehmen zu müssen, sondern ich ja auch schon wieder abgegeben habe. Mhm. Und ich vielen Unternehmern begegne, die 70 sind oder 65 sind oder 75 sind und irgendwie es ihnen noch nicht so ganz gelungen ist, loszulassen. Und ich sehr konsequent war in meiner Entscheidung dann auch und zum Jahresende wirklich überhaupt keine operativen Entscheidungen mehr treffe und diese beiden jungen Damen ins kalte Wasser geschmissen habe, so wie das bei uns üblich ist. Und ich dadurch mich sehr frei machen konnte für andere Themen eben, für die menschliche Entwicklung oder auch das Gemeinwohl, mich dafür weiter aufzubauen, zu entwickeln. Also da geht es um das Thema Unternehmensnachfolge, das nächste Buch und das dritte Buch, was dann entsteht, ist Führung und Verantwortung. Da geht es dann um den Bereich Common Good HRM, also welchen Einfluss hat die Führung in unseren Unternehmen auf das Gemeinwohl, wie zum Beispiel Menschen wieder zu befähigen, auch Demokratie mit Leben zu füllen. Ja, da geht es um Verantwortung, das große Thema Verantwortung, was ja zumindest in Deutschland eher doch ein belastendes Thema ist, mit Blick auf die German-Angst, die uns so rumtreibt.
Ja, absolut. Also ich denke, das sind ja genau die Themen, die wir bei 360-Grad-Führung sehen. Auf der einen Seite müssen wir uns selber anfangen, also Selbstführung, ganz, ganz wesentliches Thema. Wenn wir das nicht beherrschen, brauchen wir nicht in One-on-One und auch nicht in Teams zu gehen und Unternehmensführung mal ganz ausgeschlossen, weil dann verstehen wir das nicht. Dann sehen wir die anderen nicht, wenn wir uns selber nicht verstehen können. Ja, und vor allen Dingen, wenn du sagst, das Thema Nachfolge, also ich erlebe es auch in der Hotellerie, dann sitzen wirklich die Gründer noch mit am Tisch und sind 80, 85 und können ihre Kinder, die 50 plus sind, nicht ans Ruder lassen, weil sie nicht loslassen können. Und das ist teilweise ja eigentlich das Ende der Organisation und des Unternehmens, was der Gründer nie wollte, aber auch nicht verhindern kann, weil er halt das nicht loslassen kann. Und das Thema Gemeinwohl und diese allgemeine Angst vor Verantwortung, ich glaube, da kranken wir heute alle dran, dass sich jeder versucht, da irgendwo so ein bisschen davon zu stehlen und das dann an andere gibt. Damit haben wir angefangen, dass wir gesagt haben, ich war es nicht, oder? Oder ich bin das Opfer, ich kann es nicht gewesen sein. Ne? Ja, du, wir kommen allmählich dem Ende zu und die Zeit ist auch total schnell vergangen, Bodo. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Und wenn wir jetzt noch überlegen, wenn du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagst, was macht dir in deiner veränderten Aufgabe jetzt nach wie vor so richtig Freude, morgens aus dem Bett zu hüpfen und ja, und in den Tag zu starten? Was ist es denn?
Ja, seitdem ich mich aus dem unternehmerischen Kontext herausgelöst habe und mich der Entwicklung des Menschen widme, jenseits des Kontextes und seiner Rolle im Unternehmen, fühle ich mich innerlich sehr, sehr, sehr befreit. Und es ist jeden Tag eine große Freude für mich, mir Gedanken darüber zu machen, was können wir jetzt dafür tun, dass die Menschen den heutigen Tag ein bisschen stärker wieder verabschieden, als sie in ihn hineingegangen sind. Da dreht sich alles. Ja, und ich darf einfach erleben, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben mich auch in dieser Rolle annehmen, dass es da gar nicht mehr darum geht, über jetzt mit Blick auf mich Gehälter, Prozess, Strukturen, Qualität. Nein, wenn Sie dort Anliegen haben, wissen Sie genau, an wen Sie sich zu wenden haben und Sie können mir als Mensch begegnen, frei von diesem beruflichen Kontext, und das schafft eine große Verbundenheit. Und das macht mir eine ganz große Freude.
Ja, schön. Ja, vielleicht hat es ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt auch etwas angesteckt und sind neugierig geworden und das Thema Love to Lead und die Liebe zum Menschen und zu dem Tun nochmal mehr geweckt. Das heißt, wir werden in unseren Shownotes deine Kontaktdaten vernetzen und publizieren, sodass jeder, der noch ein bisschen tiefer gehen möchte, mit dir Kontakt aufnehmen möchte, dich auch findet und weiß, was so die nächsten Schritte sind, sei es eben, wo kann man dein Buch kaufen, wo kann man dich vielleicht das nächste Mal auch auf on stage auf der Bühne sehen. Und ja, Udo, ein riesengroßes Dankeschön an dich für deine Zeit, für deine tollen Insights. Und ich wünsche dir weiterhin für deine neuen Aufgaben, die du jetzt seit Anfang des Jahres hast, ganz, ganz viel Erfolg. Und vielleicht sehen wir uns ja irgendwo bei einer deiner Veranstaltungen.
Barbara, ganz, ganz lieben Dank. Ich war sehr gerne bei dir und habe mich sehr über das Gespräch gefreut. Vielen Dank für die tolle gemeinsame Zeit.
Ja, danke dir nochmal. Gemeinsame Zeit ist wieder sehr, sehr schnell vergangen. Du hast den Podcast Love to Lead für New Work und New Leadership und für Organisationen und Führungskräfte im Wandel gehört. Danke, dass du wieder deine Zeit mit uns verbracht hast. Und wenn dir unser Podcast gefällt, dann freue ich mich riesig, wenn du diesen in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Ja, und falls du über Spotify oder Apple Podcast hörst, dann gib uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns dabei, Menschen wie dich zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, Führung zu lieben und eine Arbeitswelt zu schaffen, in der wir alle gerne mitgestalten möchten. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.